Vielleicht kennen Sie ja das Experiment noch aus der Schule. Dankeschön. Wenn man einen Frosch in einen Behälter mit stark erhitzten, möglicherweise noch kochendem Wasser hineinwirft, dann wird er erschrocken sofort wieder herausspringen. Wenn man diesen Frosch dagegen in ein zunächst angenehm temperiertes Wasser setzt und die Temperatur dann Schritt für Schritt sukzessive stetig erhöht, dann wird er ruhig in diesem Wasser sitzen bleiben, bis es zu spät ist und bis er schließlich in der Hitze umkommt. Langsame, unmerkliche Veränderung, dafür aber ständige, andauernde Beeinflussung kann dramatische Ergebnisse hervorbringen. Und ganz ähnlich stehen wir Christen in der Gefahr, von der Kultur, in der wir leben, und von dem Zeitgeist, der uns umgibt, unmerklich, aber stetig beeinflusst zu werden, verändert zu werden, erstickt zu werden. Und darum ist das eine Schicksalsfrage unseres geistlichen Lebens. Wie verhalten wir uns eigentlich als Christen gegenüber einer Kultur, die uns tagtäglich beeinflussen will? Durch die Massenmedien, durch die Zeitungen, durch Kunst und Musik, durch Gespräche, durch Ausbildung, durch alles, was wir so in uns aufnehmen, Tag für Tag. Natürlich, manches in unserer abendländischen Kultur verdankt sich durchaus der Bibel. Also etwa die Musik eines Johann Sebastian von Bach wäre nie möglich geworden, wäre nie denkbar gewesen, ohne seine feste Verankerung im Glauben an Jesus Christus und in der Bibel. Aber in weiten Teilen hat sich unser Denkklima und unsere Kultur Gott gegenüber entfremdet. Es war zu allen Zeiten so. Beziehungsweise steht die Kultur und das Denken der Menschen Gott sogar feindlich gegenüber. Die Bibel spricht da nicht von Kultur, sondern einfach von Welt. Wir haben den Begriff eben in den Lesungen gehört. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Passt euch nicht an diese Kultur an, hätte Paulus auch sagen können. Ein angesehener sogenannter Kulturschaffender in Deutschland ist der Berliner Theaterintendant Klaus Peimann. Der hat vor einiger Zeit geschrieben, was er unter anderem für die Haupttugenden des modernen Theaters hält. Das ist natürlich extrem formuliert, es macht aber eine Denkrichtung deutlich, was Peimann dort schreibt. Er sagt, das ist ausdrücklich erwünscht. Geschmacklosigkeit, Subversion, Unsittlichkeit, Irrsinn und Gelächter, Obszönität, Blasphemie, also Gotteslästerung, Ironie, Publikumskritiker und Selbstbeschimpfung und so weiter und so fort bis ans Tor der Hölle. Zitat Ende. Soweit Klaus Peimann. Natürlich ist das eine extreme Formulierung, aber es zeigt die Spitze des Eisbergs. Und nun ist die Frage, wie reagieren wir auf eine solche Kultur? Wie verhalten wir uns gegenüber dem geistigen Milieu, das uns umgibt? Egal, die Jugendlichen in der Schule und die Kinder und uns Erwachsene an den Stellen, wo wir uns zu bewähren haben, genauso. Auch die Frage, wie begleiten wir unsere Kinder und Jugendlichen? Wie helfen wir ihnen, die kulturelle Herausforderung zu bestehen? Wir können sie ja nicht wegschließen. Und die Einflüsse sind einfach da. Die dringen durch alle Ritzen unseres Lebens ein, egal in welchem Alter wir uns befinden. Und das war bei den ersten Christen nicht anders. Deswegen hat ja Paulus auch geschrieben, wir haben es eben gehört in der Lesung, Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder Jakobus hat es in seinem Brief formuliert, Kapitel 4, Vers 4, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt, also unkritische Anpassung an die Welt, Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und in dieser Situation, da kann uns das Buch Daniel eine ganz wirkungsvolle Hilfe geben. Es berichtet von 4 frommen jungen Leuten aus dem Volk Gottes, die von einem Tag auf den anderen geradezu einem Kulturschock ausgesetzt waren, einem richtigen Kulturschock. Die waren rausgerissen aus ihren Familien, sie waren verschleppt aus ihrer Heimat, sie wurden von Israel nach Babylonien gebracht zur Umerziehung. Das Alter der Jungs war vermutlich irgendwie zwischen 12 bis 15, so in dem Bereich wahrscheinlich, nach allem, was wir wissen. War noch nicht sehr alt. Und sie waren dort ohne irgendeinen Mentor, ohne irgendeine Hilfe dieser babylonischen Kultur ausgesetzt, die einen Frontalangriff auf ihren Glauben darstellte. Und nun kann man sagen, okay, so ein Kulturschock ist immer noch besser als so eine leise, langsame Beeinflussung, die merkt man wenigstens noch. So ein richtiger Schock, das fällt einem auf, da wehrt man sich noch ganz anders. Das ist schon richtig. Aber bei Daniel und seinen Freunden, da blieb es ja nicht beim Kulturschock. Die Dauerbehandlung, die kam ja dann auch noch. Die folgte auf dem Fuß. Tag für Tag, 3 Jahre lang. Sie sehen das auf Ihrem Predigtzettel in dem Text, den wir vor 2 Wochen miteinander studiert hatten, in Vers 5. Da heißt es, und der König bestimmte, also Nebukadnezar, was man ihnen täglich geben sollte. Und dann heißt es, so sollten sie 3 Jahre lang erzogen werden. Das ist die Situation. Alle Kontakte zur Heimat gekappt. Immerhin hatten sie die bewährte Freundschaft dieser Viererklique untereinander. Und worin nun diese Dauerbehandlung bestand, diese babylonische Umerziehung, diese Re-Education, das hatten wir auch vor 2 Wochen gesehen. Die Babylonier waren zur Weltmacht aufgestiegen. Die hatten 605 vor Christus auf ihrem Siegeszug schließlich auch Israel unterworfen. Nebukadnezar war der politische Star der Stunde, ein großer Feldherr. Und er hatte nach dem Sieg über Israel einige junge israelische Männer aus gutem Hause nach Babylon verschleppt, nach dem Motto, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und so wollte er die besten Kräfte Israels auch in seinen Dienst nehmen. Und dort in Babylon wurden sie dann einer umfassenden Schulung und Umerziehung ausgesetzt, wie Sie das hier in den Versen 3 bis 6 sehen. Der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, es war so eine Art Rektor der Akademie dort in Babylon, wo die Jugendlichen ausgebildet wurden. Der sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig an des Königshofs zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer, sein anderer Ausdruck für Babylonier, unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der totalitäre Charakter dieses Systems wird daran deutlich, dass man diesen jungen Männern aus Israel auch gleich noch neue Namen gibt. Neue Namen, in denen die Götter und Götzen Babyloniens enthalten sind. Und vorher hatten ihre hebräischen Namen auf den lebendigen Gott der Bibel hingewiesen. Und so kriegen sie gleich einen neuen Namen. Und das heißt, wir wollen euch ganz, wir wollen euch eine neue Identität verpassen. Wir wollen euer ganzes Leben und Denken. Und jetzt ist die spannende Frage, wie werden die Jungs das überstehen? Wie wird ihr Glaube das überstehen? Und was werden die babylonischen Einflüsse bei ihnen ausrichten? Manche Eltern haben ihre Kinder wohlgemut in eine Ausbildung oder ins Studium verabschiedet und nach 2 Semestern kaum wiedererkannt. Was geschieht mit Daniel? Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen, ab Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der aber sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaria gesetzt hatte, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du dann mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Also mach die Probe aufs Exempel. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner, oder man kann auch übersetzen, gesünder und kräftiger aus, als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Was einem gleich ins Auge fällt hier, das ist Folgendes. Von seiner Heimat, von seiner Familie konnten sie Daniel trennen, aber nicht von seinem Gott. Das ist das Erstaunliche. Auch in dieser völlig fremden Umgebung, die auf ihre Weise ja beeindruckend gewesen sein musste für ihn, da nimmt Daniel den lebendigen Gott ernster als alles andere. Es gäbe ja vieles, was sie hier fürchten könnte. Und ich kann mir denken, diese neue Welt hat ihn natürlich auch emotional stark beeindruckt. Der Prunk in dem Palast, die ganzen neuen Erlebnisse, die er dort mitmachen konnte, das fantastische Essen, das dürfte ihn sicherlich nicht unbeeindruckt gelassen haben. Auch sicherlich diese Angst um seine Zukunft, wie wird das hier werden und was kommt danach? Der war sicherlich ganz schön hin und her gerissen. Aber, und das ist jetzt wichtig, er lässt davon nicht sein Verhalten bestimmen. Und der Grund dafür ist ganz einfach der. Daniel fürchtet Gott mehr als alles andere. Das heißt nicht, dass Daniel Angst hat vor Gott. Aber das heißt, Daniel fürchtet Gott, er nimmt Gott ernster. Es ist für Daniel entscheidend, wie Gott über ihn denkt. Daniel will in erster Liebe Gott gefallen. Und das passt zu seinem Namen. Daniel heißt ja übersetzt, Gott ist mein Richter oder Gott schafft mir Recht. Also er sagt, Gott ist die Instanz, die wirklich entscheidend ist. Was die anderen Instanzen sagen, kommt erst danach. Und Gott verschafft mir Recht. Er ist derjenige, der schon für mich sorgen wird. Auch wenn ich mit anderen Instanzen vielleicht in Schwierigkeiten kommen sollte. Hier kann man wirklich sagen, Daniel, Numen est Omen. Der Name ist wirklich ein Vorzeichen für diesen jungen Mann. Und diese Gottesfurcht Daniels, die wird deutlich durch den Kontrast zu seinem Vorgesetzten. Das war ja immerhin ein mächtiger Mann am Hofe Nebukadnezars, dieser Kämmerer, von dem hier geschrieben steht, dieser Rektor der Babylon-Akademie. Und schauen Sie mal hin, als Daniel ihn um diese Sondererlaubnis bittet, seinen Speiseplan zu ändern, da antwortet dieser Kämmerer in Vers 10, der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, wenn ich das mache. Und ich muss sagen, das war sehr ehrlich, das war auch durchaus begründet. Nebukadnezar hatte schon viele Mitarbeiter über die Klinge springen lassen, die seinem Befehl nicht hundertprozentig gehorchten. Also auch dieser Kämmerer musste sich wirklich fürchten, wenn das nicht alles so ging, wie Nebukadnezar wollte. Und so sagte er, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König. In der Mengeübersetzung heißt es, ich fürchte nur meinen Herrn, den König. Und es ist, als ob Daniel dagegen sagt, und ich fürchte nur meinen Herrn. Den noch viel größeren König. Du fürchtest den König von Babylon. Ich fürchte den König des Universums. Und das ist die Frage, welchen König fürchten Sie? Fürchten Sie den König Ihrer Firma? Den König Ihrer Nachbarschaft? Den König Ihres Sportvereins? Den König der Universität? Den König der Prüfungsbehörde? Oder fürchten Sie den König des Universums? Wie wir handeln, wie wir entscheiden, hängt davon ab, wen wir fürchten. Und Daniel ist ein plastisches Beispiel dafür, welche schönen Früchte aufrichtige Gottesfurcht hervorbringt. Und diese Früchte schauen wir uns jetzt an. Die erste Frucht, Gottesfurcht, macht wagemutig. Das ist das Erste. Gottesfurcht macht wagemutig. Das sehen Sie hier in Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Das ist ein ganz starker Ausdruck, der hier verwendet wird. David nahm sich in seinem Herzen vor. Wir wissen, das Herz ist in der Bibel die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit. Und wenn wir beispielsweise das in unserer Sprache noch haben und sagen, ich gönne dir den Erfolg von Herzen, dann meinen wir damit, ich gönne dir den wirklich. Dann ist das nicht nur eine höfliche Floskel, von Herzen. Oder Sie kennen diesen Ausdruck, dass man sagt, er nahm sein Herz in beide Hände. Er war in einer schwierigen Situation, aber er setzte alles auf eine Karte. Er nahm sein Herz in beide Hände, er hängte sich rein, er agierte mit Leidenschaft. Er nahm sein Herz in beide Hände. Und so ist auch Daniel in einer kritischen Situation. Er befindet sich mitten in dieser babylonischen Eliteausbildung. Er hat kapiert, die wollen mich fördern, aber zu ihren Bedingungen. Zu ihren Bedingungen. Und sie wollen nicht nur meine Arbeitskraft, sie wollen nicht nur meine Intelligenz, sondern sie wollen mein Herz, sie wollen meinen Glauben, sie wollen mich ganz. Nun gut, gegen diese Namensänderung, da hat er sich nicht wehren können. Aber er ahnt, und das spürt man hier zwischen den Zeilen, wo es heißt, er nahm sich in seinem Herzen vor, dass er es nicht mehr mitmacht. Er ahnt, wenn ich diesen Umerziehungskurs widerstandslos und unauffällig einfach über mich ergehen lasse, so nach dem Motto Augen zu und durch, dann werde ich am Schluss verändert da herauskommen. Und Daniel spürt, dass sein Leben auf eine strategische Entscheidung zutreibt, Gott oder die Götzen, Bibel oder Babel. Daniel ahnt, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, werde ich sie vielleicht nie wiederziehen. Wenn ich jetzt nicht ein Zeichen des Widerstands setze gegen diese heidnische Weltanschauung, dann werde ich vielleicht nie mehr die Kraft dazu haben. Dann wird mich das mitnehmen, mitreißen. Und wenn ich jetzt nicht eine Linie ziehe, wenn ich jetzt diese Grenze überschreite, dann werde ich möglicherweise nicht mehr hinter diese Grenze wieder zurückkommen. Und darum fasst er diesen Entschluss: Ich werde weder die Speise des Königs essen, noch den Wein des Königs trinken, wie er hier in Vers 8 sagt. Und bitte unterschätzen wir das nicht. Das war nicht harmlos, ob er nun Menü A oder Menü B ist, so wie es in der Mensa eben unterschiedliche Menüs gibt und je nachdem schmeckt das eine mal besser oder schrecklicher als das andere, sondern diese Form der Ernährung war ein verpflichtender Bestandteil der Ausbildung. Das war eine königliche Anordnung des Nebukadnezar. Das war verpflichtend, wenn Sie das hier in Vers 50 angucken. Der König bestimmte, was man ihm täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er trank. Das war übrigens auch eine besondere Ehre für die jungen Männer und ein Genuss natürlich auch. Und wenn Daniel das jetzt ablehnt, dann ist das offener Widerstand gegen Nebukadnezar. Und das konnte als schlimme Beleidigung gewertet werden seitens des großen Herrschers. Nebukadnezar damals im Zenit seiner Macht, können Sie in allen Geschichtsbüchern nachlesen. Und die Frage ist, warum riskiert Daniel das? Hier steht, weil er sich nicht unrein machen will. Das heißt, er will nicht etwas tun, was er für Sünde hält, was er für gegen Gott gerichtet hält. Und warum nimmt Daniel die Sünde so ernst? Weil er Gott ernst nimmt. Und weil er weiß, Sünde richtet sich gegen Gott. Und Gott ist ihm das Wichtigste. Und nun kommt's. Deswegen ist es, riskiert Daniel es lieber, Nebukadnezar zu provozieren, den er sieht, als bewusst gegen Gott zu sündigen, den er nicht sieht. Und das ist das Erstaunliche. Wir lassen uns meistens bannen von dem, was wir sehen und halten das für die eigentliche Größe, für die eigentliche Macht, für den eigentlichen Faktor, mit dem wir rechnen müssen. Aber Daniel hat kapiert, der Nebukadnezar, der große, weltbeherrschende Nebukadnezar, den er sieht, der ist unwichtiger als der lebendige Gott, den er nicht mit seinen Augen sieht. Und dann lieber Nebukadnezar provozieren, als gegen Gott sündigen. Und Sie sehen, Gottes Furcht macht wagemutig. Das ist die erste Frucht der Gottesfurcht. Und das ist für mich die Frage, die ich mir stellte, als ich das vorbereitet habe. Haben wir eigentlich noch Angst davor, uns zu versündigen? Sind wir vielleicht deshalb manchmal so feige gegenüber Menschen oder Institutionen, weil wir Gott so wenig fürchten? Gottesfurcht treibt die Menschenfurcht aus, sagt man. Und so geschieht es hier bei Daniel. Er wird wagemutig. Natürlich fragen wir jetzt, wo war das Problem mit diesem königlichen Speiseprogramm? Das wird hier nicht im Einzelnen gesagt. Wir müssen uns da etwas rantasten. Da sind sich auch die Kommentare nicht so hundertprozentig einig. Für Daniel galten ja noch die Speisebestimmungen des Alten Testaments. Das war für ihn verbindlich. Das hatte Gott für diese Zeit damals festgelegt. Und natürlich hielten die Babylonier sich nicht an die Reinheitsgesetze des Alten Testaments. Das heißt, sie unterschieden nicht zwischen reinen und unreinen Tieren. Die einen durften die frommen Israeliten essen und die anderen durften sie nicht essen. Und sie ließen das Blut der Tiere nicht richtig ausfließen, bevor das Fleisch gegessen wurde. Es waren Dinge, die wirklich im Gegensatz zu dem standen, was damals für fromme Israeliten von Gott vorgesehen war. Und gegen Wein? Na gut, gegen Wein hatte das Alte Testament prinzipiell nichts einzuwenden. Aber Wein, genauso wie die Speise, die dann auf der königlichen Tafel landeten, und es heißt ja, sie bekamen die Speise und den Wein von der königlichen Tafel geliefert, die waren höchstwahrscheinlich den Göttern geweiht gewesen, den babylonischen Götzen. Das war damals üblich. Und sie waren gebraucht worden für den Dienst an diesen Götzen. Und daraus ist möglicherweise jetzt für Daniel das entscheidende Gewissensproblem entstanden, dass er sich gesagt hat, lasse ich mich da nicht irgendwie in den Götzendienst mit reinziehen, wenn ich widerstandslos genieße, was für den Dienst an diesen Götzen gebraucht wurde. Das wird sein Gedankengang gewesen sein. Und wir müssen wissen, gemeinsame Mahlzeit, am gemeinsamen Essen teilzuhaben, das hat im Nahen Osten oft eine ganz religiöse Dimension. Und Daniel wollte natürlich alles andere als geistliche Gemeinschaft mit Götzendienern. Wahrscheinlich haben in diese Richtung seine Gewissensbedenken gezielt. Und wissen Sie, im Letzten ist das für uns gar nicht so entscheidend, welcher Gesichtspunkt am Ende bei Daniel besonders wichtig war. Entscheidend ist, dass Daniel hier einen Widerspruch zum Wort Gottes sah. Entscheidend ist, dass sein Gewissen ausschlug. Entscheidend ist seine grundsätzliche Herzenshaltung. Er war überzeugt, wenn ich da mitmache, dann ist das Sünde. Das war seine Überzeugung. Deswegen konnte er nicht anders handeln. Er konnte das nicht guten Gewissens tun und da blieb ihm keine andere Wahl, als kompromisslos auf die Bremse zu treten. Paulus wird später sagen in Römer 14, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also was wir nicht guten Gewissens tun können und trotzdem tun, obwohl wir ahnen und meinen, da wird Gott nicht so hundertprozentig zufrieden damit sein, aber wenn wir es trotzdem tun, obwohl wir diesen Gewissensvorbehalt spüren, dann ist es Sünde, sagt Paulus, weil du etwas tust, wovon du meinst, dass es gegen Gottes Willen sei und du tust es trotzdem. Was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Daniel macht es anders, denn Gottes Furcht macht wagemutig. Und aus der Erkenntnis wird der Entschluss, aus dem Entschluss wird die Tat. Sie sehen das hier in Vers 8 und jetzt kommen wir ziemlich schnell in dem Text voran. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Ein Bibelkommentator hat dazu Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, wenn man das so liest, dann könnte sich die Frage stellen, lohnt sich ein Streit um Speise und Wein? Ein bisschen Weihrauch hätte auch den urchristlichen Märtyrern den Tod und die Qual erspart. Ein bisschen Opferstäbchen für die römischen Götzen hätte manchen vor dem Gefängnis und vor dem Galgen bewahrt. Und dieser Ausleger sagt weiter, der Teufel wird immer wieder die Frage stellen, lohnt es sich? Lohnt es sich? Muss ich das so eng sehen? Aber Gottes Furcht fragt nicht, ob es sich lohnt, sondern ob es Gott verunehrt. Und darum macht Gottes Furcht wagemutig gegenüber Menschen. Und sehen Sie, Gott bekennt sich dazu. Er lässt seinen Diener nicht im Stich, Vers 9. Und Gott gab es Daniel. Also Gott sorgte dafür, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Darauf dürfen wir uns verlassen. Gott hat die Macht, unsere Umstände souverän zu lenken. Gott bewegt die Herzen und wenn es in seinem Sinne ist, kann Gott die Herzen der schwierigsten Menschen lenken, die Herzen der gottlosesten Menschen lenken, die Herzen der Menschen lenken, die mächtig und mächtiger sind. Gott kann sie dazu zwingen, uns Gutes zu tun. Und übrigens gilt das auch für alle Menschen, mit denen Sie ab morgen wieder zu tun haben. Machen Sie es sich klar, wenn Sie morgen vielleicht am Arbeitsplatz wieder irgendeinem ungnädigen Chef begegnen oder mit irgendwelchen anderen Menschen zu tun haben, denken Sie hier an diesen Vers 9. Der Herr gab es Daniel, dass ihm dieser oberste Kämmerer wohlgesonnen war. Und so kann Gott auch all die Menschen lenken und beeinflussen, mit denen wir zu tun haben. Okay. Gott gibt Daniel also die Sympathie dieses Mannes. Allerdings war das Problem damit noch längst nicht gelöst, denn der Herr Rektor konnte auch nicht so einfach, wie er wollte. Das sehen Sie hier in Vers 10, ja? Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Das leuchtet natürlich ein. Und an dieser Stelle, ja, da hätte Daniel immer noch einen Rückzieher machen können. Sogar mit halbwegs gutem Gewissen. Er hätte sagen können, naja, ich habe es ja versucht und es soll eben nicht sein, also mache ich doch mit. Hätte er leicht sagen können. Aber dieser junge Mann, noch keine 15 Jahre wahrscheinlich, der bleibt hartnäckig. Und hartnäckig bedeutet nicht unverschämt, der benimmt sich hier nicht wie ein dreister Rambo, sondern Gott lässt ihn auf eine viel bessere Idee kommen. Und da entdecken wir die zweite Frucht der Gottesfurcht. Gottesfurcht macht nicht nur wagemutig, sondern Gottesfurcht macht wirklichkeitstauglich. Also wenn Sie mitschreiben, ist das etwas anspruchsvoller zu schreiben, dieses zweite Wort. Gottesfurcht macht wirklichkeitstauglich. Wirklichkeitstauglich ist das genaue Gegenteil von weltfremd. Wer Gott fürchtet, wer Gottes Willen sucht, das sehen wir an Daniel, der wird nicht unnüchtern, sondern der wird besonnen. Überlegen Sie mal, dieser Rektor, dieser Kämmerer hatte die Sache ja noch nicht endgültig entschieden, der hatte das quasi offen gelassen. Nun, wenn es klappt, habe ich nichts dagegen, bedeutet das. Und wenn Nebukadnezar es mitkriegt, dass Daniel hier was anders machen will, dann habe ich ja meine Zustimmung nicht gegeben. Also der Herr Kämmerer konnte seinen Kopf jederzeit gut aus der Schlinge ziehen. Und was macht Daniel? Er versucht es ganz freundlich eine Etage tiefer, beim unmittelbaren Aufseher. Also bei dem, der direkt für die Beschaffung der Speisen zuständig war. Und diesem Aufseher schlägt David nun ein ganz einfaches Experiment vor. Ein Experiment, bei dem auch dieser Aufseher noch nicht zu viel riskiert. Hier Vers 11. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte. Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage lang und lass uns Gemüse essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das Aussehen der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und dann magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Das war ein ganz überraschender Vorschlag. Ja, Wasser war bei Götzenfesten weniger in Gebrauch als Wein und Gemüse wurde seltener geopfert als Fleisch. Da war also die Gefahr der Verunreinigung geringer. Und außerdem das Gemüse, wenn es inoffiziell beschafft wurde von diesem Speisemenschen, das musste ja auch nicht unbedingt von der Königstafel kommen. Ja? Und im Zweistromland gab es reichlich Gemüse. Es gab Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen, Melonen. Unter sportphysiologischen Gesichtspunkten war das auch nicht so schlecht. Weniger Kalorien, Gemüse und Wasser statt Fleisch und Wein. Also wenn ich vor dieser Alternative stünde, entweder Fleisch und Wein oder Gemüse und Wasser, also meine Frau würde mir bestimmt immer zu Letzterem raten, ganz klar, war also für Sportler auch nicht schlecht. Und was macht der Speisebeschaffer hier? Hier steht, und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und tatsächlich, das funktioniert. Dieser Speisebeschaffer, der wittert auch so eine Win-Win-Situation. Er kann nämlich da auch profitieren. Jetzt darf er ja, die Speise von des Königs Tische kommt ja weitergeliefert. Die kann er jetzt selber essen oder er kann sie verhökern. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Er dürfte auch was davon gehabt haben. Und so lässt Gott diesen Plan wirklich aufgehen. Gottes Furcht macht wirklichkeitstauglich. Die alten Christen haben gesagt, unser Glaube macht uns nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. Wir gehen hier nicht wie der letzte dumme August durch dieses Leben und lassen uns von jedem über den Tisch ziehen, sondern wir lernen es, die Welt zu verstehen und uns besonnen hier zu verhalten. Und so erlebt es Daniel, das Experiment funktioniert. Vers 15, nach 10 Tagen sahen sie schöner, also gesünder und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Das ist also irgendwie aufgegangen. Und von da an müssen diese 4 Aufrechten nicht mehr um ihren exklusiven Speiseplan kämpfen. Das ist wunderbar gesagt im Vers 16. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse und Wasser natürlich. Und das lief jetzt so die ganzen 3 Jahre ihrer Ausbildung lang. Ich kann mir denken, dass der Rektor die Sache mitbekommen hat und wohlwollend alle Augen zudrückte. Das ist endlich ein Lichtblick in dieser bedrückenden Situation. Und dann am Ende des Kapitels kommt noch ein Lichtblick. Und den will ich Ihnen zum Schluss noch zeigen, in Vers 17. Da heißt es, und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auch auf Gesichte und Träume jeder Art. Und so sehen wir am Ende, Gottesfurcht macht nicht nur wagemutig, Gottesfurcht macht nicht nur wirklichkeitstauglich, sondern Gottesfurcht macht drittens auch weise. Wieder ist es Gott, der in souveräner Freiheit gibt, was und wie er will. Hier steht wieder, und Gott gab ihnen, dass sie weise wurden. Der David, der erhält zusätzlich noch eine besondere Begabung von Gott. Durch Daniel, und das sehen wir dann in den nächsten Kapiteln, wird Gott ganz bestimmte Offenbarungen geben. Wird Gott also weltgeschichtliche, universalgeschichtliche Zusammenhänge aufzeigen in Daniel 2 und in Daniel 9. Das sind weltberühmte historische Texte geworden, die die Geschichte bewegt haben. Alexander der Große hat diese Texte gelesen und hat sich darin wiedergefunden. Das wird Gott noch durch Daniel offenbaren. Aber schon hier sehen wir, Daniel ist eine Ausnahme. Die 3 anderen gottesfürchtigen jungen Männer bekommen diese Gabe nicht. Mit den Träumen und der Prophetie, das ist auch heute nicht mehr nötig, weil wir durch die Bibel vollständig informiert sind. Aber damals war es nötig und Daniel bekam diese besondere Begabung. Und dann schenkt Gott allen gemeinsam etwas anderes, nämlich Einsicht und Verstand. Das ist eine wunderbare Formulierung. Hier steht Einsicht und Verstand, man kann das übersetzen für jede Art von Gelehrsamkeit und Wissenschaft. Die 4 Freunde müssen natürlich hart studieren. Die müssen genauso hart arbeiten wie unsere Studenten hier an der ART. Diese Last bleibt denen nicht erspart. Deswegen sehen die manchmal auch ein bisschen blass aus, aber dann auch wieder nicht. Ja, die sind dort in Babylonien mit einer reichhaltigen Literatur konfrontiert. Es gab eine riesige Literaturproduktion dort. Es gab sehr schwierig zu durchschauende Wissenschaftszweige oft. Und da mussten sie durch. Das mussten sie 3 Jahre, also einen Bachelor-Jahrgang durch, mussten sie das wirklich studieren dort. Und wir hatten letztes Mal schon gesehen, das war alles andere als nur objektives Wissen. Sie mussten sich auseinandersetzen. Wissenschaft hat immer auch ganz viel mit Weltanschauung zu tun. Bei Wissenschaft muss ich immer deutlich unterscheiden, bis wohin gehen die Fakten, also die Tatsachen, und wo beginnt die Deutung, die Interpretation? Und von welchen ideologischen Vorurteilen sind dann wieder die Deutungen geprägt? Welche Interessen stehen dahinter? Vielleicht auch wirtschaftliche Interessen, vielleicht religiöse Interessen. Wer hat einen Vorteil davon, dass dieser Fund so gedeutet wird und jeder Fund anders? Wissenschaft ist ja nicht einfach nur objektiv sehen, was da ist. Die Evolutionslehre zum Beispiel ist ja keine vorurteilsfreie Wissenschaft. Es ist ein weltanschauliches System, das bestimmte Fakten in einem bestimmten religiösen Rahmen mit einer bestimmten Zielsetzung deutet. Und das muss man durchschauen. Und die babylonische Wissenschaft hatte teilweise mit okkulten Praktiken und Theorien zu tun und war damit vermischt. Und so hatten diese vier jungen Männer eine enorme intellektuelle Arbeit dort zu leisten. Und sie waren darauf angewiesen, dass Gott sie in ihrem Denken bewahrte, dass Gott ihnen Urteilsvermögen schenkte und Durchblick. Und das will ich sagen, wer sich mit Gedanken auseinandersetzt, liebe Leute, der begibt sich auf ein Minenfeld. Und was sagt Gott? Gott sagt nicht, haltet euch raus. Guckt da gar nicht hin, überlasst das sich selbst, Christen haben da nichts zu suchen. Das sagt Gott nicht. Gott sagt nicht, haltet euch raus, sondern Gott sagt, haltet euch an mich. Haltet euch an mich. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch Christen in diesen Bereichen tätig sind, in der Forschung, in der geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Deswegen ist es auch wichtig, dass Christen an den Schulen sind und sich dort einsetzen. Gottes Furcht macht weise. Sprüche 1, Vers 7 sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn. Und sehen Sie, das heißt, der junge Christ in der vierten Grundschulklasse, für den gilt das genauso wie für den gläubigen Professor am Max-Planck-Institut oder für den Theologiestudenten an unserer ART. Wir sind alle darauf angewiesen, dass Jesus Christus uns bewahrt, dass er uns hilft, die Zusammenhänge richtig zu durchschauen, dass wir unseren Verstand in einer vernünftigen Weise einsetzen. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass unser Herr uns lehrt, alle Thesen und Theorien an seinem Wort zu prüfen. Einer unserer geistlichen Lehrer hat uns darum immer diesen Liedvers als Leitvers ans Herz gelegt, wo über Jesus gesagt wird, in meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir, wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Jesus Christus muss unsere Sinne, unseren Verstand schärfen, muss unsere Arbeit segnen und leiten. Und er muss uns die Türen öffnen zu der richtigen Erkenntnis und zum richtigen Urteil. Ich wurde wieder so an die Zeit erinnert, wo ich selbst in meiner Doktorarbeit geschrieben hatte. Und da habe ich auch immer wieder gebetet, Herr, ich weiß, dass ich mit dieser Arbeit eine absolute Minderheitenposition vertrete, aber ich bitte dich, bewahre mich davor, faule Kompromisse zu machen. Und bitte hilf mir, die Sachen präzise zu formulieren und hilf mir, schnell zu arbeiten. Du weißt, ich muss bald fertig werden. Sehen Sie, und so kann man beten für die Schule. So kann man beten für die Arbeit am ganz normalen Arbeits- und Berufsplatz. So können wir beten für die Erziehung unserer Kinder. So können wir beten, wenn wir uns gerade interessehalber mit irgendwelchen Thesen und Anfragen auseinandersetzen, dass wir sagen, Herr, gib mir bitte den Durchblick. Lass es mich bitte so verstehen, wie es in deinem Sinne ist. Und das kann ich bekennen. Gott hat mir damals auch einen sehr fairen Doktorvater geschenkt und einen wohlgesonnenen Zweitreferenten. Da muss ja noch immer ein zweiter Professor ein Zusatzgutachten schreiben. Und da kann ich nur sagen, er hat, so wie hier in Vers 9, und Gott gab ihm, also mir in dem Fall, dass ihm der Doktorvater günstig und gnädig gesinnt wurde. War auch nicht selbstverständlich. Wir sind in Gottes Hand. Das hätte nicht so laufen müssen. Und manchmal führt Gott auch schwierigere Wege. In Kapitel 3 werden die drei jungen Leute auch in diesen Feuerofen reingeschmissen. Und in Kapitel 6 landet Daniel in der Löwengrube. Das geht nicht immer alles nur glatt wie ein großer Siegeszug. Aber Gott meint es immer gut und macht es immer richtig. Und wir sind und bleiben angewiesen darauf, dass er uns führt in unserem Denken, in unserem Urteilen und in unserem Bewerten. Und wir wissen noch von Paulus, Sie erinnern sich noch an Epheser 6, das ist ein geistlicher Kampf. Das ist nicht allein mit unserem Verstand zu gewinnen, dass wir uns bemühen, das eben gründlich zu machen und sauber zu arbeiten. Das müssen wir auch. Aber es kommt so sehr darauf an, dass unser Verstand wirklich geleitet und geschärft wird durch das Wort Gottes und durch Gebet und dass Gott uns da durchhilft. Und wenn er das tut, dann werden wir nicht mehr so leicht von unserer Kultur und dem Zeitgeist hier manipulierbar sein. Dann werden wir eine harte Nuss für den Zeitgeist als Christen. Und im Gegenteil, wir werden es immer mehr lernen, diese Welt kritisch zu hinterfragen. Und wir werden unser Leben immer mehr lernen, nach Gottes Willen auszurichten. Einer der intelligentesten und vielseitigsten Geisteswissenschaftler des 18. Jahrhunderts war wohl Jonathan Edwards. Und Edwards war zudem ein leidenschaftlicher Prediger. Und er hat das mal jungen Predigern so ans Herz gelegt. Er sagte, um brennende und leuchtende Lichter zu sein, sollten wir eng mit Gott wandeln und uns nah an Christus halten, damit wir stets von ihm erleuchtet und angefacht werden können. Und wir sollten viel Gott suchen im Gebet und mit ihm der Quelle des Lichts und der Liebe reden. Jonathan Edwards, wir brauchen die Nähe des lebendigen Gottes. Und so ist es bei Daniel gelaufen und dann kommt nach 3 Jahren am Schluss dann das Abschlussexamen, das lese ich nur noch vor. Und als die Zeit um war, also diese 3 Jahre, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Also der Rektor liefert gewissermaßen seine Ausbildungsergebnisse dann vor dem König ab. Und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mishael und Asaja gleich war. Wir könnten auch sagen, der ihnen das hätte das Wasser reichen können. Niemand. Und sie wurden des Königs Diener. Nebukadnezar war ein kluger Mensch, bei allem Schlimmen, was er auch gemacht hat. Und er hat gemerkt, welche Substanz diese Leute hatten und was sie drauf hatten und was sie zu bieten hatten. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Das ist das Ergebnis. Und schauen Sie, Gott hat nicht nur bewirkt, dass es so ausgegangen ist mit der Ausbildung, sondern Gott hat auch dafür gesorgt, dass der Nebukadnezar das gemerkt hat. Es hätte ja auch sein können, dass das die brillantesten, intelligentesten jungen Männer geworden waren und Nebukadnezar wäre so borniert gewesen, das nicht zu bemerken. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass alles gut geht. Und im nächsten Kapitel, also ab nächster Woche, werden wir dann die ersten Aufgaben sehen, in denen Daniel stark gefordert wird. Aber hier, und deswegen ist es so wichtig, dass wir das heute festhalten, hier haben wir die Basis, hier haben wir die Grundlage seines Lebens heute kennenlernen können. Und Gott will es schenken, er will es Ihnen schenken, er will es mir schenken, dass auch unser Leben immer stärker von dieser Grundhaltung geprägt ist, von der Grundhaltung der Gottesfurcht. Dass wir den lebendigen Gott, dass wir den Herrn Jesus Christus wirklich ernster nehmen als alle anderen Mächte und Machtfaktoren. Und diese Gottesfurcht wird uns wagemutig machen, sie wird uns wirklich wirklichkeitstauglich werden lassen und sie wird uns weise machen. Und dann werden wir gut ausgerüstet sein, um in dieser Welt zur Ehre Gottes zu leben. Und so wollen wir jetzt als Antwort auf diese Predigt ein Lied singen, das im Umfeld von jungen Leuten entstanden ist, denen es ganz ähnlich wie Daniel ging. Sie finden das im grünen Liederbuch unter der Nummer 381. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen. Dieses Lied entstand im Umfeld von jungen Leuten, die sich der Diktatur der DDR gegenüber sahen. Die oft einen hohen Preis dafür bezahlt haben, wenn sie sich zu Jesus Christus bekannten. Die keinen Studienplatz kriegen konnten, die nicht Abi machen durften, die in ihrem Betrieb zitiert worden sind, zum Chef und unter Druck gesetzt. Und die doch diese Erfahrung gemacht haben, vertraut auf den Herrn. Und da heißt es dann, wir werden das jetzt singen in Vers 4, die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt. Auch das Denkmal Nebukadnezar ist irgendwann gefallen. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem wichtigsten und festesten Standpunkt der Welt. Amen.